Ein Professor lässt sich einfrieren. So überschrieb der Tagesspiegel am 20.06.2014 einen Artikel über Professor Klaus Sames. Er will sich nach seinem Tod in Detroit einfrieren lassen und auf die Medizin der Zukunft setzen und so den Tod auszutricksen. Die Zeitung berichtet weiter: Wenn Klaus Sames stirbt, liegen im Idealfall schon die Eiswürfel bereit. Kommt sein Tod überraschend, greift ein Notfallplan. Dann wird Daniel Streit, Bestatter und Balsamierer, in Ulm ins Auto springen und über die B28 zu ihm nach Senden fahren. 11,8 Kilometer, 14 Minuten bei freier Fahrbahn. Er wird, das ist kein Witz, an einer Esso-Tankstelle halten, die 24 Stunden geöffnet und das ganze Jahr über genügend Eis vorrätig hat. 60 Kilo braucht es mindestens, damit der Körper bedeckt ist. Und dann geht es noch weiter. Ich denke, wir alle haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Was ist deine Hoffnung? Über diese Frage, über diese Hoffnung möchte ich heute mit euch nachdenken. Was ist deine Hoffnung? Was erwartest du nach deinem Tod? Bei diesen Fragen geht es um den Inhalt der Hoffnung. Was erwarte ich, was hoffe ich? Aber neben den inhaltlichen Aspekten ist eine Frage ganz wichtig. Wie kann ich mir denn sicher sein, dass das, was ich hoffe, dann auch wirklich eintritt? Ist das, was ich hoffe oder erwarte, nur ein Wunschdenken? Oder kann ich mir dieser Sache absolut sicher sein? Woher kann ich wissen, ob meine Hoffnung einmal Realität wird oder ob sie wie eine Seifenblase zerplatzt? Über diese Frage möchte ich mit euch heute nachdenken und dazu einen Text aus dem 1. Petrusbrief mit euch anschauen. Wenn ihr Bibeln dabei habt, schlagt bitte auf Kapitel 1, 1. Petrusbrief, und ich lese die Verse 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich bete nochmal mit uns. Ja, unser Vater im Himmel, es ist eine wichtige Sache, über die Zukunft nachzudenken, über das, was mit uns nach unserem Tod passiert, was dein Wort über diese Hoffnung sagt, über diese Zukunftserwartung. Und ich möchte dich um Gnade bitten, Herr, dass wir dein Wort verstehen, dass du mir auch hilfst, es so weiterzugeben, dass es verstanden wird. Und dass wir für unser Leben daraus auch Konsequenzen ziehen, Herr, dass es Auswirkungen hat für unser Leben. Aber bitte, Herr, gib uns Verständnis und ja, offene Ohren, ein offenes Herz. Rede du, Herr, damit wir gestärkt, korrigiert, ja, ermutigt werden. Hab Dank, Herr, für dein Wort. Amen. Ja, lass uns mal damit beginnen, über den Begriff Hoffnung nachzudenken. Wenn wir von Hoffnung reden, dann hat wahrscheinlich jeder so eine Ahnung oder ein Gefühl, was eigentlich Hoffnung ist. Wie würdest du denn Hoffnung beschreiben? Denk mal kurz drüber nach. Was ist denn eigentlich Hoffnung? Und wenn man von Hoffnung spricht, dann kommen ganz viele Menschen spontan, kommt spontan eine Idee und ihnen fällt ein Sprichwort ein. Das Sprichwort heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das haben mir schon ganz viele Leute gesagt, wenn ich über Hoffnung irgendwie was gesagt habe, dann fingen die an, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was ist denn das für eine Aussage? Ich habe in einem Lexikon eine Definition gefunden und ich glaube, das trifft genau das wieder, was die Menschen unter Hoffnung meistens verstehen. Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung dahingehend, dass etwas, was dem Hoffenden wünschenswert erscheint, in der Hoffnung eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit besteht. Genau das ist die Definition, was sich die meisten Menschen heute unter Hoffnung vorstellen. Nächste Woche heiratet unser Sohn Samuel in Konstanz. Und die haben sich ausgesucht, im Freien zu feiern. Also sie heiraten in der Kirche, aber die Feier findet dann anschließend im Freien statt. Und wir alle hoffen, dass wir schönes Wetter haben. Ich habe mir extra einen neuen schönen Anzug gekauft. Und stellt euch vor, der wird nass. Also wir alle hoffen, und natürlich auch für das Brautpaar, dass es eine schöne Feier wird, dass wir schönes Wetter haben. Das ist so die Hoffnung, die wir allgemein als Hoffnung beschreiben. Wir hoffen das, aber können wir uns sicher sein? Also wenn ich so rausgucke, dann kann ich mir überhaupt nicht sicher sein, dass nächste Woche die Sonne scheint. Ich möchte mit euch heute über christliche Hoffnung reden. Und wir werden sehen, dass christliche Hoffnung etwas ganz anderes ist. Ich möchte mit euch einmal anschauen, was beinhaltet denn eigentlich christliche Hoffnung? Was ist der Inhalt? Was sagt die Bibel über die Hoffnung, über das Leben nach dem Tod? Und das Zweite, die Frage, können wir uns denn sicher sein, dass dieses auch eintritt? Und wir werden sehen, dass christliche Hoffnung etwas ist, das absolut zuverlässig ist, absolut sicher ist und absolut vertrauenswürdig ist. Und das möchte ich euch aus diesem Text, den ich am Anfang vorgelesen habe, mit euch betrachten. Ich werde den Text in 8 Puzzleteile zerlegen. Hier sind noch mehr drauf, aber ich denke, 8 genügen. Also wenn ihr mitschreibt, ihr habt jetzt keine Puzzlevorlage, aber ihr könnt euch 8 Punkte machen und dann habt ihr die Predigt gespeichert. Ich hoffe aber, weil ich werde immer wieder diesen Bibeltext vorlesen, dass ihr sogar am Ende zumindest einigermaßen diesen Text wiedergeben könnt. Fangen wir an. Punkt 1. Christliche Hoffnung gründet sich auf Gott und auf den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und deswegen schreibe ich auf das erste Puzzleteil einfach mal Gott. Wie ihr gesehen habt, Petrus beginnt diesen Abschnitt mit einem Lob Gottes. Und er lobt den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir über Hoffnung nachdenken, dann müssen wir bei Gott anfangen. Und zwar bei dem Gott der Bibel. Der Gott, der in dem Propheten Jesaja gesagt hat, ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Wir müssen bei dem Gott anfangen, der sich mit unserem Leben auskennt, der die Welt erschaffen hat, Himmel und Erde, und der uns erschaffen hat. Und dieser Gott ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hoffnung beginnt mit Gott. Ich werde es gleich deutlich machen. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin und wir kamen ungefähr ein paar Minuten vor 9 hier an, da stand vor der Bäckerei Happ schon eine richtig lange Schlange, die sich für die Brötchen angestellt haben. Und ich hatte ja noch Zeit oder hätte noch Zeit gehabt und wir hätten uns dazustellen können und dann hätten wir mit den Leuten über Hoffnung sprechen können. Und wenn ich die Leute gefragt hätte, erzählt mir doch mal, was hast du denn für eine Hoffnung über das, was nach dem Tod passiert? Dann hätten mir die Leute ganz viele verschiedene Sachen erzählt, oder? Ist egal, wen ihr fragt. Ihr könnt auch eure Nachbarn oder eure Klassenkameraden oder wen auch immer fragen, was passiert denn nach dem Tod? Da hätten wir die ersten, es hätte wahrscheinlich keiner gesagt, naja, ich habe überhaupt keine Hoffnung, ich lasse mich auch einfrieren. Also diese Spezies, die gibt es relativ selten. Aber ich glaube, viele hätten mir gesagt, weißt du, ich glaube daran, dass ich, wenn ich gestorben bin, dann noch einmal geboren werde, als anderer Mensch. Das ist so eine ganz weit verbreitete Meinung heute. Ich komme danach später nochmal zurück. Andere hätten dann gesagt, naja, ich hoffe, dass ich in den Himmel komme oder dass ich zu Gott komme. Und ein Dritter hätte mir dann gesagt, ich hoffe gar nichts, ich hoffe nur, dass nach dem Tod alles aus ist, dass es einfach hier nur vorbei ist. Und die Frage ist, wer von denen hat denn recht? Und woher können wir denn eigentlich wissen, wer jetzt das Richtige hofft und glaubt. Es kann ja nicht alles gleich sein. Also es kann ja nicht sein, dass das eine stimmt und das andere auch. Es kann ja höchstens einer von denen recht haben, wenn überhaupt. Und die Frage ist dann immer, oder die Frage, die ich dann eigentlich stellen müsste, worauf gründest du denn deine Hoffnung? Woher weißt du denn, oder worauf gründest du deine Hoffnung? Welche Quelle hast du denn? Und dann werden wir viele sagen, ja, ich denke das einfach so. Ich habe mir das so zusammengedacht. Habe ich mir so hier und da was gehört und habe mir mein eigenes Weltbild zusammengebastelt. Und ein anderer wird mir sagen, ja, das habe ich doch in der letzten Esoterikzeitung gelesen, dass wenn ich sterbe, dann wieder als Mensch oder als Tier geboren werde oder irgendwas. Worauf gründen wir unsere Hoffnung? Und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen bei Gott. Wir können nicht irgendwo unsere Meinung herholen, das ist doch viel zu wichtig, dieses Thema, sondern wir brauchen jemanden, der absolut vertrauenswürdig ist, der immer die Wahrheit sagt, auf das Wort, auf das wir uns verlassen können, und deshalb müssen wir zu Gott kommen. Bevor ich Christ wurde, hatte ich auch so ein Weltbild und ich hatte das auf den Lehren von Rudolf Steiner aufgebaut. Das war der Begründer oder Mitbegründer der Anthroposophie und ich habe das geglaubt, was er geschrieben hat. Und als ich dann in einen Hauskreis kam und dann gehört habe, was die Bibel sagt, dann entstand ein Kampf in meinem Leben und ich merkte, ich muss mich irgendwie entscheiden. Wem soll ich denn glauben? Wer ist denn vertrauenswürdiger? Ist Rudolf Steiner wirklich so vertrauenswürdig, dass man ihm glauben kann, was nach dem Tod passiert? Ich glaube nicht. Wir brauchen jemanden, auf den wir uns absolut verlassen können. Und das ist alleine Gott. Gott, der nicht lügen kann. Aber es geht noch ein Stück weiter. Wir brauchen jemanden, der uns letztendlich auch an dieses Ziel bringt. Was nützt es, wenn ich die Wahrheit weiß, aber nicht die Möglichkeit habe, dieses Ziel zu erreichen? Und wir werden gleich in den kommenden Punkten sehen, dass Gott derjenige ist, der uns nicht nur sagt, den Inhalt der Hoffnung gibt, sondern der uns auch letztendlich durch sein eigenes Werk, durch das, was er getan hat, diese Hoffnung vermittelt und auch dafür sorgt, dass sie Realität wird. Schauen wir den zweiten Punkt an. Christliche Hoffnung gründet sich auf die Barmherzigkeit Gottes. Ich schreibe also auf das nächste Puzzleteil, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Und an dieser Stelle kommen wir direkt zum Kern der biblischen Botschaft. Wir werden sehen, warum Jesus Christus so wichtig ist. Denn ohne Jesus Christus, ohne sein Kommen, ohne seinen Tod am Kreuz, gäbe es keine Hoffnung. Christliche Hoffnung gründet sich auf die Barmherzigkeit Gottes, auf das Erbarmen Gottes. Ich möchte es euch verdeutlichen. Ihr kennt höchstwahrscheinlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da ist jemand unter die Räuber gekommen, sie überfallen ihn, rauben ihn aus, werfen ihn in den Straßengraben und er liegt da, ist total hilflos. Er kann sich nicht selbst helfen, er kann sich nicht selbst befreien, er kommt da nicht mehr raus. Und dann kommt dieser barmherzige Samariter angeritten auf seinem Pferd oder Esel, er steigt hinab, er lässt sich hinab, er geht in den Graben hinab und er holt diesen Verletzten, der unter die Räuber gekommen ist, heraus, hebt ihn auf seinen Esel oder Pferd, versorgt seine Wunden, bringt ihn in eine Herberge und zahlt dann sogar noch für seine Genesung. Das ist Barmherzigkeit, jemandem zu helfen, der sich nicht selbst helfen kann, und zwar sich herabzulassen. Und genau das hat Gott getan. Und genauso sind auch wir, jeder Mensch, auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und ich glaube, das muss ich erklären, oder? Warum brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes? Die Bibel macht deutlich, dass wir zwar nicht unter die Räuber gekommen sind, aber unter die Sünde. Die Sünde ist noch viel brutaler als jeder Räuber, als jeder Verbrecher und sie hinterlässt noch viel mehr Wunden in unserem Leben als jemand, der uns überfallen könnte. Durch die Sünde sind wir hilflos. Wir haben keine Möglichkeit, von uns aus zu Gott zu kommen. Wir haben keine Möglichkeit, aus diesem Sumpf der Sünde uns herauszuretten. Wir sind, wie die Bibel sagt, geistlich tot. Kein Mensch lebt so, dass er Gott gefallen kann. Wir leben in Feindschaft gegen Gott, wir übertreten seine Gebote, das heißt, wir lügen, wir haben unreine Gedanken, wir betrügen, wir brechen die Ehe und mit Gott wollen wir schon gar nichts zu tun haben. Unsere Sünde trennt uns von Gott und es gibt keine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und es wird noch schlimmer, wegen unserer Sünde wird Gott Rechenschaft fordern von unserem Leben und er wird uns verurteilen müssen, weil er ein heiliger und ein gerechter Gott ist. Das ist unsere Situation. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 12, ihr wart ohne Hoffnung und ihr lebtet ohne Gott in der Welt. Das ist unsere Situation. Und genau an dieser Stelle kommt die Barmherzigkeit Gottes auf den Plan. Gott beugt sich zu uns herab. Gott kommt uns entgegen. Gott kommt und macht sich auf dem Weg, um den Sünder, der hilflos ist, zu retten. Und das macht er nicht irgendwie philosophisch oder mystisch oder irgendwie, sondern ganz real, indem Gottes Sohn, der Herr Jesus Christus, Mensch wird. Er kommt vom Himmel herab, nicht nur auf die Erde, sondern er geht nach Golgatha und er stirbt dort an der Stelle des Sünders. Er nimmt die Schuld des Sünders auf sich, so wie Nikolai das vorher gelesen hat, im Jesaja Kapitel 53. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott sich auf den Weg macht, um uns aus dieser Misere zu retten, aus unserem hilflosen Zustand zu retten. Unsere Hoffnung gründet sich auf die Barmherzigkeit Gottes, weil Gott aktiv geworden ist, weil Gott gekommen ist, weil Gott sich herabgelassen hat, um Menschen, um Sünder wie uns zu retten. Die Hoffnung gründet sich also auf die Barmherzigkeit Gottes und die Barmherzigkeit zeigt er im Kommen und im Opfer seines Sohnes am Kreuz. Lesen wir weiter. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Was schreiben wir als dritten Begriff? Die Wiedergeburt. Wiedergeburt. Wenn wir über Wiedergeburt sprechen, muss ich allerdings erläutern, was damit gemeint ist. Viele Menschen verstehen unter Wiedergeburt das, was die östlichen Religionen lehren, nämlich eine Reinkarnation, das, was ich vorher gesagt hatte. Sie glauben, dass sie, wenn sie gestorben sind, dann wieder als Mensch oder auch als Tier oder sonst irgendwas geboren werden. Abhängig davon, was ich in meinem diesseitigen oder in diesem Leben getan habe, werde ich im nächsten Leben eben vielleicht in einer neuen, höheren Kaste geboren, vielleicht irgendwie als reicher Mann oder eben vielleicht als Frosch. Das wäre nicht so schön. Aber das glauben wirklich die Leute. Und wenn man dann Leute sieht, die mit einer Behinderung geboren werden, dann sagen die, ja, in deinem letzten Leben hast du ganz schön was angestellt. Das ist die Strafe heute dafür. Aber so etwas, so ein Verständnis von Wiedergeburt kennt die Bibel und das Christentum nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und deswegen wollen wir schauen, was sagt eigentlich die Bibel über die Wiedergeburt? Was bedeutet die Wiedergeburt im christlichen Sinn? Darunter verstehen wir die Tatsache, dass wir Gottes Kinder geworden sind und dass wir neues Leben von Gott empfangen haben. Der Nikolai und ich, wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber er hat es am Anfang schon gelesen. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es, allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wenn ich an den Herrn Jesus Christus glaube, werde ich ein Kind Gottes. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also nicht durch eine natürliche Geburt, sondern durch eine neue Geburt, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Diejenigen von euch, die die Adressliste der Gemeinde haben, die wissen, dass ich am 21. Dezember 1963 geboren wurde. Und als ich geboren wurde, da wurde ich ein kleiner Weinbach, weil meine Eltern Weinbach heißen und ich in die Familie Weinbach hineingeboren wurde, wurde ich ein kleiner Weinbach. Das war meine natürliche Geburt. Am 22. September 1984 kam ich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Da lud ich den Herrn Jesus Christus in mein Leben ein oder ich übergab ihm mein Leben. Da geschah das, was hier der Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 12. Ich wurde durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus ein Kind Gottes. Da wurde ich von Neuem geboren. Nicht eine neue Geburt als Kind von irgendwelchen Eltern, sondern als ein Kind Gottes. Ich habe neues Leben von Gott empfangen. Und das geschieht durch Gottes Barmherzigkeit. Die Grundlage dafür war ja, das haben wir gesehen, weil Gott aktiv wurde und weil Gott seine Barmherzigkeit in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt hat. Und durch den Glauben an ihn durfte ich dann ein Kind Gottes werden. Und dann heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 16, der Geist Gottes bezeugt nun meinem Geist oder unserem Geist, von den Kindern Gottes, dass wir eben Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist macht uns das dann auch noch mal deutlich, er bestätigt das. Also das dritte war die Wiedergeburt. Aber lesen wir noch ein bisschen weiter. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Durch die Auferstehung, die ist ganz wichtig, die Auferstehung Jesu, das ist mein vierter Punkt, Auferstehung. Warum können wir uns unserer Hoffnung sicher sein? Warum können wir sagen, wir haben eine lebendige Hoffnung, wir haben eine Hoffnung, die eben nicht so schwammig und ungewiss ist, sondern warum können wir sagen, wir haben eine Hoffnung, die absolut sicher ist? Die Antwort haben wir in diesem Text gelesen, durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist nicht etwas, was wir uns einbilden, das ist eine historische Begebenheit, dass der Gott, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, der Mensch geworden ist, der am Kreuz gestorben ist, von den Toten wieder auferstanden ist. Eine historische Wahrheit, Begebenheit. Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 3, denn ich habe euch zuerst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas, das ist der Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen, den zwölf Aposteln. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Damals zumindest noch gelebt haben, als der Brief geschrieben ist. Es ist eine historische Begebenheit. Jesus ist nicht irgendwie mystisch auferstanden. Sie haben ihn damals ins Grab gelegt, nicht so ein Grab, wie wir es heute haben, wo dann die Erde drüber kommt, sondern ein Felsengrab. Da wurde er hineingelegt. Dann haben sie einen Stein davor gerollt und er wurde bewacht. Aber das hat ihn nicht gehindert, von den Toten aufzustehen. Er ist auferstanden. Und das ist die wunderbare Wahrheit. Das ist die Grundlage, warum wir sicher sein können, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, weil der, auf den wir unsere Hoffnung setzen, nicht tot ist, sondern auferstanden ist von den Toten. Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, hat den Auferstandenen selbst gesehen. Er weiß, wovon er schreibt. Und er war sich dieser Sache so sicher, dass er für diese Wahrheit bereit war, zu sterben. Er hat also nicht einfach das so gesagt, sondern das hat sein Leben geprägt. Die Tatsache der Auferstehung hat sein Leben so geprägt, dass er dann auch das verkündigt hat, dass er es den anderen Menschen gesagt hat. Schau, das ist der große Unterschied zu anderen Religionen. Buddha schlief sanft unter einem Baum ein, aber er ist nicht auferstanden. Mohammed starb im Alter von 63 Jahren an einer Krankheit. Er ist nicht auferstanden. Aber wir Christen können sagen, mit Hiob, Kapitel 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir wissen, der Herr Jesus Christus ist auferstanden, er lebt, er ist nicht im Tod geblieben. Und das ist der Kerngrund für unsere lebendige Hoffnung. Christus ist auferstanden. Es geht noch ein bisschen weiter. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Auf das fünfte Teil schreibe ich Erbe. Und dieses Erbe ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich, weil Gott den Herrn Jesus Christus gesandt hat, weil er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, weil er von den Toten auferstanden ist, deshalb steht ein Erbe für uns bereit. Erbe ist etwas, das wir bekommen, was ein anderer uns hinterlässt. Ein Erbe ist nicht etwas, was wir uns verdient haben, was wir uns selbst geleistet haben, sondern ein Erbe ist immer das, was man von jemandem bekommt, der etwas hinterlässt. Ich denke, hier ist es auch an der Zeit, dass wir mal über den Inhalt der christlichen Hoffnung einmal ein bisschen nachschauen. Jesus sagte zum Beispiel bei seinen Abschiedsreden in Kapitel 14 vom Johannesevangelium: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Das ist eine wunderbare Aussage. Der Herr Jesus Christus hat eine Wohnung für uns bereitet. Und da holt er uns ab und bringt uns hin. Als wir heute Morgen hierher kamen, da war der Martin schon ganz nervös, weil er die Tür nicht aufkriegte. Irgendwas funktionierte nicht. Und da habe ich dann gedacht, es ist gut, dass es bei Jesus mal nicht so ist. Wenn Jesus uns abholt, dann steht die Tür offen. Er hat durch seinen Tod am Kreuz dafür gesorgt, dass die Tür offen ist, durch seine Auferstehung. Da wird es keine Hindernisse geben, da gibt es also keiner, der die Tür versperrt oder der die Tür nicht aufkriegt, sondern Jesus hat das alles bereitet. Und wenn wir dann in der Offenbarung zum Beispiel schauen, Kapitel 21, dann wird uns auch noch ein bisschen was über den Inhalt unserer Hoffnung mitgeteilt, auch an anderen Stellen in der Schrift. Aber an der Stelle möchte ich mal Offenbarung 21 ab Vers 1 lesen. Da schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist so ein Stück Inhalt unserer Hoffnung, dass wir bei Gott sein dürfen, dass wir bei Gott wohnen dürfen. Das ist der Kern christlicher Hoffnung. Diese Hoffnung wird von Petrus beschrieben als unverwelklich, unvergänglich und unbefleckt. Wir haben ja bei uns in Kirchheim einen Blumenladen, der ist ungefähr 100 Meter von uns entfernt. Und ab und zu gehe ich dahin und kaufe für meine Frau eine Rose. Und dann nehme ich die Rose, bringe sie nach Hause, gebe sie meiner Frau. Dann guckt sie mich groß an und sagt: Ist die für mich? Klar, für wen denn sonst? Und dann gibt sie mir einen Kuss und dann holt sie eine Vase, stellt die Blume hinein. Wenn wir einen Tag später nach der Rose gucken, ist sie oft schon angewelkt oder ganz verwelkt. Die Dinge halten einfach nicht lange. Das ist eigentlich schade. Ich habe hier in Hünfeld mal eine Rose gekauft, die hat 3 Wochen gehalten. Also das ist eine gute Investition, ihr Männer. Ich kann euch auch den Laden sagen, wo es diese Rosen gibt. Es gibt ja auch Rosen, die verwelken nie. So Plastikblumen. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau sich darüber gefreut hätte, wenn ich ihr so eine geschenkt hätte. Ich glaube eher nicht. Ihr wisst, was ich euch damit sagen will. Das Erbe, das Gott uns bereitet hat, das verwelkt nicht. Das lässt nicht nach an Qualität. Das wird immer seine Frische, seine Schönheit behalten. Das ist das Wunderbare. Es ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Und das sagt ja auch das Nächste, dass das Erbe unvergänglich ist. Bei einem Erbfall hinterließ ein Mann seinen Erben ein beachtliches Aktienvermögen. Aber es dauerte einige Monate, bis sich die Erben dann irgendwie geeinigt hatten und das Erbe verteilt hatten. Und könnt ihr euch vorstellen, was in der Zwischenzeit passiert war? Es gab einen Aktiencrash und die Aktien, die der Mann vererbt hatte, waren nur noch einen Bruchteil wert. Dieses Erbe war vergänglich. Es behielt nicht seinen Wert. Aber das Finanzamt hat gesagt, egal, du zahlst die Erbschaftssteuer von dem hohen Betrag. Für das Finanzamt war es ein gutes Geschäft. Es konnte unter anderem sein, dass der mehr Erbschaftssteuer bezahlen musste, als die Aktien noch wert waren. Das ist Vergänglichkeit. Aber dieses Erbe, das Gott für uns bereitet hat, ist nicht vergänglich. Es ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Es bleibt bestehen. Es wird also nicht in 100 Millionen Jahren dann irgendjemand kommen und das kaputt machen. Und dann sagt Gott oder Petrus im Wort Gottes, es ist unbefleckt. Und das bedeutet, es wird keine Flecken mehr bekommen, auch durch die Sünde nicht. Das ist ja das, womit wir hier immer wieder kämpfen. Und das ist ein großer Trost, auch für mich, zu wissen, das Sündenproblem ist in der Ewigkeit gelöst. Wenn wir bei Gott sind, dann wird es nicht noch einmal zu einem Sündenfall kommen. Ich werde nicht mehr gegen Gott sündigen. Das ist ein wunderbarer Trost. Und das ist das Erbe, das Gott für uns bereitet hat. Gehen wir zum 6. Punkt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Wo ist das Erbe aufbewahrt? Im Himmel. Da schreibe ich Himmel auf das 6. Puzzleteil. Angenommen, du hast viele Reichtümer. Du hast etwas ganz Wertvolles. Wo würdest du es verstecken, aufbewahren, damit es niemand rauben, stehlen, wegnehmen kann? Hättest du einen sicheren Ort? Ein Freund von mir sagte mal, ich würde es in den Spiegel hängen. Aber ob das so sicher ist, weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Es gibt auf der Erde keinen sicheren Ort. Jesus selbst sagte, Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen oder wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben können. Wir alle wissen, dass es hier auf der Erde keine letztendliche Sicherheit gibt. Auch Norbert Blüm hat sich wohl geirrt, als er sagte, die Rente ist sicher. Die Lebensversicherungen machen unser Leben auch nicht sicherer und ob die Rendite bleibt, auch nicht. Die VWs sind auch nicht mehr sicher, abgasarm und die Diesel, was auch immer. Der Frieden ist auch nicht sicher. Es gibt keine absolute Sicherheit auf dieser Welt. Und wenn Petrus sagt, unsere Hoffnung und unser Erbe ist im Himmel aufbewahrt, sicher, dann ist das an einem Ort, der nicht durch Diebe beraubt werden kann, wo keine Naturkatastrophen kommen können und die kaputt machen können. wo ich nicht mal Zugang habe und es kaputt machen kann oder irgendjemand anders, auch kein Teufel. Bei Gott im Himmel ist unser Erbe sicher. Da ist es aufbewahrt. Und das ist die gute Nachricht. Gehen wir zum nächsten Punkt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Ich könnte hier zwei Punkte draus machen, aber ich mache nur einen und der ist Glaube, durch den Glauben. Der Glaube ist für uns der Weg zu dieser lebendigen Hoffnung. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Bäcker Hub und ich hätte dann die Menschen gefragt, ja, worauf gründest du denn eigentlich deine Hoffnung? Was wird der Grund sein, warum du denkst, du kommst einmal zu Gott oder du kommst in den Himmel oder du kommst ins Paradies? Was hätten mir die Leute oder viele Leute wohl geantwortet? Viele hätten mir gesagt, weißt du, ich komme im Himmel, weil ich doch ein guter Mensch bin. Ich habe mir doch nichts zu Schulden gekommen lassen. Ich habe gute Werke getan. Das ist auch die Hoffnung vieler Moslems zum Beispiel, dass sie sagen, wenn ich nur das tue, was Gott von mir fordert, regelmäßig beten, Almosen geben, nach Mekka pilgern, dann besteht die Möglichkeit, dass Gott mich annimmt. Aber bei all diesen Menschen liegt die Grundlage daran, was sie getan haben. Es hängt von ihrer Abstammung ab, es hängt von ihren Werken ab, es hängt von ihrem Charakter ab. Immer von mir, was ich bin, was ich geleistet habe. Und das ist genau der große Unterschied zum Christentum, zum christlichen Glauben. Da hängt es nämlich nicht davon ab, was ich getan habe, was ich geleistet habe, wer ich bin, woher ich komme, sondern es hängt davon ab, was Christus getan hat, was Gott getan hat und nicht ich. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn wir denken, wir sind gute Menschen, müssen wir auf das hören, was die Bibel sagt. Und Gott sagt, es gibt keinen Gerechten, nicht einen einzigen. Ich konnte das früher auch nicht verstehen. Ich habe früher auch gedacht, ach, ich bin doch ein ganz guter Mensch. Aber je mehr ich mich selbst kennenlerne, muss ich sehen, oh, das, was in der Bibel steht, das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Der Glaubende vertraut nicht auf sich selbst, auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern er vertraut auf die Gerechtigkeit Gottes. Nämlich, dass Gott den gerecht spricht, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. Der Glaubende vertraut nicht auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern der Glaubende vertraut auf das, was Gott durch den Herrn Jesus Christus getan hat. Im Epheserbrief schreibt Paulus, Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und schaut, hier steht dann, dass wir durch die Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, zu dem Herrn Jesus Christus, ohne dass wir auf unsere eigenen Werke und eigene Gerechtigkeit vertraut haben, dann müssen wir danach nicht anfangen, Gott zu gefallen durch unsere guten Werke. Wir werden bewahrt durch den Glauben. Wir erhalten unseren Glauben nicht, indem wir plötzlich nur gute Werke tun. Unsere Rettung ist verbürgt in Jesus Christus und niemals in dem, was wir tun oder getan haben oder tun werden. Selbstverständlich werden wir, weil wir Gottes Kinder geworden sind und weil wir gerettet worden sind, auch eine Lebensänderung erfahren. Wir werden bestimmte Dinge nicht mehr tun, aber das trägt nicht zu unserer Rettung bei. Das ist allein durch den Herrn Jesus Christus am Kreuz geschehen. Also, siebtes Puzzleteil Glauben, das achte folgt sofort. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich schreibe mal Heil oder Rettung in das letzte Teil. Ich finde, hier haben wir eine wunderbare Definition, was christliche Hoffnung ist. Hoffnung ist etwas, das Gott verheißen oder zugesagt hat, geoffenbart hat und das Gott mit absoluter Sicherheit dann auch ausführen und erfüllen wird. Das Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. In der letzten Zeit, das bedeutet in der Zeit, wenn Gott oder die Zeit, die Gott gesetzt hat, dann wird er das auch alles ausführen. Gott hat uns in seinem Wort die wunderbarsten Verheißungen gegeben, die wird er nämlich in der letzten Zeit dann, wann er es beschlossen hat, auch umsetzen. Der Inhalt dieser Hoffnung ist das Heil oder die Errettung. Und hier ist davon die Rede, dass es von einer zukünftigen Errettung, von einem zukünftigen Heil. Und deswegen ist es mal gut, wenn wir kurz über das Thema Errettung oder Heil nachdenken. Wann wurdest du gerettet? Wann wurdest du ein Kind Gottes? Du wurdest gerettet, als du zu dem Herrn Jesus Christus kamst. Da hast du Sündenvergebung bekommen. Da wurdest du ein Kind Gottes. Da hast du ewiges Leben bekommen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also derjenige, der zu dem Herrn Jesus Christus kommt, der an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Aber Petrus spricht hier von einem Heil in der Zukunft. Warum? Weil Gott uns auf Hoffnung errettet hat, weil die Vollendung des Heils noch aussteht. Im Römer Kapitel 8 sagt Paulus, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Die Vollendung des Heils steht noch aus. Wir sind errettet, aber das Heil ist noch nicht vollendet, sondern es wird erst vollendet sein, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, über diese Hoffnung. Ich will euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Verstorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch durch euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Verstorbenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes erschallt, wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir sind errettet, aber es kann sein, dass wir sterben. Aber wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen, auferweckt werden und die Gläubigen, die noch leben, werden auch zu ihm entrückt werden. Und dann ist das Heil vollendet. Und davon spricht Petrus hier. Warum ist unser Heil sicher? Weil Christus auferstanden ist und weil Christus wiederkommen wird und weil er bei seiner Wiederkunft das Heil vollenden wird. Also das achte Puzzle ist dann die vollendete Rettung. Wenn ich hier jetzt anschaue, was wir alles zusammengestellt haben, dann haben wir diese 8 Punkte: Gott, Barmherzigkeit, Wiedergeburt, Auferstehung, Erbe, Himmel, Glaube und Heil. Und das zeigt, es ist absolut Gottes Werk, weil Gott das alles getan hat, nicht weil es an uns hängt. Deswegen können wir diese lebendige Hoffnung haben. Aber wahrscheinlich, ihr habt jetzt den Vers so oft gehört, vielleicht ist es schon ein bisschen, was hängen geblieben. Und ich hoffe, ihr könnt auch den Vers nahezu auswendig sagen. Warum haben wir eine lebendige Hoffnung? Durch Gottes Barmherzigkeit, aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, weil er uns zu Kindern Gottes gemacht hat durch den Glauben. Und weil das Heil im Himmel sicher ist, weil es bei Gott sicher ist. Aber jetzt haben wir uns schön darüber Gedanken gemacht. Und ich denke, ihr habt wirklich gesehen, christliche Hoffnung ist etwas anderes, als was die Welt unter Hoffnung versteht. Aber eine Frage muss ich jetzt noch stellen. Hast du diese Hoffnung? Kennst du diese Hoffnung? Kannst du sagen, ja, das ist es. Das habe ich. Ich habe auch zu dem Herrn Jesus Christus gefunden und ich habe auch diese Hoffnung. Und es gibt wirklich verschiedene Antworten. Und die sollten wir ehrlich beantworten, diese Frage. Für diejenigen, die vielleicht sagen, ich habe vielleicht das erste Mal davon gehört und mir fehlt diese Hoffnung oder ich bin mir nicht sicher. Ich habe letzt mit einer Frau gesprochen, die kam dann zu mir und sagte, ich habe diese Hoffnung nicht. Ich weiß, ich bin zwar Christ, aber ich bin mir unsicher, ob das wirklich so ist. Und es kann verschiedene Gründe geben, warum wir unsicher sind. Es kann sein, dass wir eben zu wenig darüber wissen. Und dann ist es immer wieder gut, wenn wir uns unsicher sind, dann mit jemandem zu sprechen und sagen, lass uns mal darüber sprechen. Ich habe da wirklich eine Not in meinem Leben. Ich weiß davon, aber ich kann irgendwie nicht glauben, dass es auch für mich gilt. Dann ist es gut, damit mit jemandem darüber zu sprechen. Was diese Hoffnung aber auch verdecken kann, ist, wenn wir bewusst in Sünde leben. Und ich glaube, es ist keiner von uns auf so einem heiligen Level, dass er mit Sünde kein Problem mehr hat. Es kann uns immer wieder passieren, dass wir in Sünde fallen. Manchmal auch, dass wir absichtlich Dinge tun, von denen wir wissen, die möchte Gott nicht. Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, dass dann die Freude oder die Hoffnung betrübt ist. Das ist wie wenn es bewölkt ist und man sieht den Himmel nicht mehr. Wenn wir sagen, wir haben diese Hoffnung aus diesem Grund nicht mehr, dann gibt uns das Wort Gottes einen Rat, nämlich Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wenn wir eine so wunderbare Hoffnung haben, dann soll uns das ermutigen, dass wir in unserem Leben aufräumen. Nicht, damit wir uns unser Heil verdienen. Das Heil haben wir allein durch Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat. Aber als Kinder Gottes sind wir berufen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und wenn Sünde in unser Leben hineingekommen ist, dann dürfen wir aufräumen in unserem Leben. Wir können es Gott bekennen. Und im gleichen Johannesbrief steht, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn das der Grund ist, warum diese Hoffnung getrübt ist, dann möchte ich dich ermutigen, mach es sofort, räum auf in deinem Leben. Vielleicht brauchst du auch ein Gespräch, aber räume auf und beseitige dieses Hindernis. Aber vielleicht sagt auch jemand, ich habe diese Hoffnung nicht. Dann darf ich dir sagen, die Hoffnung ist aber auch für dich da. Dieses Erbe, das, was Christus für uns getan hat, das ist nicht nur für ein paar Auserwählte. Das ist nicht nur für ein paar gute Menschen. Das ist nicht nur für ein paar fromme oder besondere Menschen, sondern es ist für jeden, der mit bußfertigem Herzen zu Christus kommt. Paulus und Silas wurden einmal von einem Gefängniswärter gefragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wenn du zu dem Herrn Jesus Christus kommst, dann darfst auch du diese lebendige Hoffnung haben. Es ist ja, wie gesagt, nicht abhängig von deiner Leistung, von deinem Stand, von deiner Herkunft, sondern es ist wirklich abhängig von dem, was Christus getan hat. Und Christus hat alles getan. Das Heil ist vollbracht. Er hat am Kreuz für unsere Sünde gesühnt. Möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen? Die Einladung darf ich im Namen des Herrn wirklich aussprechen. Aber wenn du zu denen gehörst, die sagen, ja, ich habe diese Hoffnung, dann möchte ich euch als Schlusswort einen Rat des Hebräerbriefschreibers mitgeben, Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns dann daran festhalten. Lasst uns diese Hoffnung im Blick behalten. Warum? Weil Gott treu ist, weil Gott zuverlässig ist, weil Gott derjenige ist, auf den diese Hoffnung aufbaut. Lasst uns schließen. Ich möchte mit uns beten. Wir stehen nochmal dazu auf. Ja, unser Vater im Himmel, wir haben diesen Text angeschaut. Und es ist so wichtig, eine Hoffnung zu haben, die über dieses Leben hinausgeht. Und wir danken dir, dass du uns die Wahrheit darüber sagst, aber dass du auch alles getan hast, dass wir diese lebendige Hoffnung haben dürfen. Danke, Herr, dass du gekommen bist, dass du dich herabgelassen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du am Kreuz gestorben bist, um unser Sündenproblem zu lösen. Und danke, dass wir nicht durch eigene gute Werke dir gefallen müssen, sondern dass du alles getan hast und dass das wirklich ausreicht für unser Heil. Und so können wir eigentlich nur einstimmen in dieses Lob, das Petrus uns hier vorgegeben hat. Gelobt seist du, unser Vater, des Herrn Jesus Christus, für deine große Barmherzigkeit, die du uns in dem Herrn Jesus Christus erwiesen hast. Ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, dass diese Hoffnung wirklich lebendig in unserem Leben bleibt und dass wir als solche leben, die diese Hoffnung haben. Bitte gib dazu Gnade. Amen.